Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Ich wünsche uns allen einen schönen guten Morgen. Es wird ein schönes Thema uns die nächsten zwei Stunden begleiten, nämlich die Freundschaft. Wobei es auch kompliziert zugehen kann. Wir wollen heute darüber sprechen. Ich habe neulich mit einer Freundin festgestellt, dass wir seit über 34 Jahren befreundet sind. Also wirklich eine Ewigkeit. Als wir uns kennengelernt haben, waren wir gerade Anfang 20. Und wir mochten uns vorher gar nicht, also oder zu dem Zeitpunkt gar nicht, fanden uns arrogant. Das hat sich geändert über die Jahrzehnte auf jeden Fall. Vielleicht erinnern Sie ja Ähnliches. Haben Sie noch Freundschaften aus der Jugend oder haben sich die Wege irgendwann getrennt? Ersetzen Freunde vielleicht sogar Familienbande inzwischen? Und wie pflegen wir überhaupt heutzutage Freundschaften in diesen mobilen Zeiten? Ich bin gespannt, was Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, dazu zu erzählen haben. Was macht gute Freunde aus? Oder hört Freundschaft übrigens wirklich beim Geld auf? Und wie denken Sie über Freunde auf Facebook? Unsere Telefonnummer ist die 0800 2254 2254. Oder Sie schreiben eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Das ist unsere Adresse. Und ich stelle Ihnen jetzt, während Sie uns kontaktieren, meine beiden Gesprächspartner vor. Die haben sich intensiv mit Freundschaft auseinandergesetzt, privat, aber auch beruflich in Büchern. Ich begrüße Margot Käßmann, Theologin und Autorin, und Björn Fedder, Philosoph und Literaturwissenschaftler. Sie sind mir beide zugeschaltet. Ich grüße beide von Ferne. Schönen guten Tag.
Guten Tag. Hallo.
Herr Fedder ist bereits zugeschaltet. Frau Käßmann, da wackelt die Leitung noch ein wenig. Also, Herr Fedder, Freundschaft. Sie sind Jahrgang 76. Das heißt, eine andere Generation als, das verrate ich jetzt im Hintergrund, Frau Käßmann und auch als ich. Was bedeutet das für Sie? Ändern sich Freundschaften oder lebt jede Generation Freundschaften anders? Sie haben darüber ja sehr ausführlich nachphilosophiert.
Also ich glaube, das ist ein Grundmoment von Freundschaften ist, dass Freunde sich gegenseitig anerkennen und wertschätzen und einander sagen, dass sie so, wie sie sind oder besser, wie sie gerne sein möchten, in Ordnung sind. Und dass Freundschaften eines der wichtigsten Mittel sind, in dem moderne Menschen die Anerkennung für ihre individuelle Persönlichkeit bekommen oder suchen und damit also auch Liebesbeziehungen ganz ähnlich. Insofern bin ich nicht sicher, ob sich Freundschaften tatsächlich von Generation zu Generation verändern oder ob diese Anerkennungssuche nicht ein größeres, allgemeineres Merkmal ist von Freundschaften, die uns als modernen Menschen eben kennzeichnen.
Wenn Sie sagen Anerkennungssuche, dann Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, Neue Freunde über Freundschaft in Zeiten von Facebook, dass man sich in den Freundschaften gegenseitig idealisiert. Ich habe eigentlich immer gedacht, gerade in einer Freundschaft nimmt man sich doch so, wie man ist und muss sich überhaupt gar nicht idealisiert darstellen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Erklären Sie es mir nochmal.
Naja, ich glaube, dass es in Freundschaften wichtig ist, dass die Art und Weise, wie man einander anschaut, den anderen nicht entblößt. Also Freundschaften sind ja auch ein Schutzraum, in dem ich meine Fehler, meine Schwächen gerade deshalb offenbaren kann, weil ich keine Angst haben muss, dadurch bloßgestellt, verachtet, verlacht oder so weiter zu werden. Und dass es im Grunde bei Freundschaften aber darum geht, dass ich mich dem anderen so zeigen kann, wie ich gerne sein möchte. Und dass der andere mich dafür wertschätzt, wie ich sein möchte, wie ich selber glaube, dass ich im besten Falle bin und nicht dauernd sagt, naja, so bist du doch gar nicht. Du bist doch eigentlich viel feiger, viel, viel blöder, viel dümmer, viel dicker und so weiter. Sondern das ist ähnlich wie bei der Betrachtung von einem Bild auch darauf ankommt, dass wir unser Auge in einer bestimmten Distanz halten, dass die Beleuchtung richtig ist. Denn auch beim Bild, wenn wir zu nah rangehen, sehen wir nur Farbflecken, aber in der richtigen Distanz sehen wir eben das schöne Gemälde. Ich glaube, dass Freundschaften das uns vor allen Dingen ermöglichen und damit zugleich aber auch herausfordern und anspornen, dieser Mensch, der wir gerne sein möchten, auch tatsächlich zu werden. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass die Freundschaft ist eine Art von Liebe oder Zuneigung. Und damit wir den anderen lieben, muss er etwas haben, das für uns tatsächlich liebenswert ist. Sonst gäbe es keinen Grund, den zu lieben. Und das heißt, ich muss mich zu jemandem machen, der für meine Freunde liebenswert ist. Und damit steht zugleich auch sowas wie eine Art von Sozialisierung durch Freundschaft.
Also dann ist es ja doch irgendwie, Freundschaft doch auch eine Aufgabe, also so wie Sie sie definieren und nicht einfach ein entspanntes Verhältnis, wo man sich quasi in ein Netz fallen lassen kann.
Naja, es ist eine lebenslange Aufgabe, in der ich unter der Hand durch meinen Wunsch, um meiner selbst willen gemocht zu werden, zu einem besseren Menschen werde.
Mhm. Haben Sie beste Freunde oder noch aus der Kindheit? Haben Sie sowas?
Ja, meine ältesten Freunde sind aus der Schulzeit. Schulzeit, Studium und dann sind aber auch einige dazugekommen im Erwachsenenalter, wo man dann mit den Kindern und so weiter nochmal den Radius verändert und nochmal andere Beziehungen knüpft. Und da bin ich sehr froh, dass ich in all meinen Lebensabschnitten gute Freunde gefunden habe.
Und auch Freundschaften eben, wie Sie sagen, aus der Kindheit, die sich über verschiedene Lebensabschnitte dann erstrecken, also die quasi alles genau. Auf und ab, hin und her mitmachen. Ist das eigentlich, ich hatte den Titel Ihres Buches genannt, über Freundschaft in Zeiten von Facebook. Wie verhält es sich mit digital geführten Freundschaften? Ältere nehmen ja sowas eher nicht ernst. Welchen Wert haben digital geführte Freundschaften?
Ich glaube, dass die Freundschaften auf Facebook eine gute Möglichkeit sind, etwas über Freundschaften überhaupt zu lernen. Also auch jenseits von Facebook, weil diese gegenseitige Anerkennungsbeziehung, also ich stelle mich da und werde dafür geliked, dass das affirmativ Bestätigende bei Facebook-Freundschaften im Vordergrund steht und ganz deutlich ist. Wir müssen aber unterscheiden, es gibt eine Reihe von Untersuchungen von Sozialpsychologen darüber, dass Menschen eben zwei verschiedene Strategien verfolgen, um Anerkennung zu erreichen. Die eine ist die von möglichst vielen Menschen, möglichst oft, wenngleich nicht sehr tief oder intim anerkannt zu werden. Und das geht wunderbar auf Facebook. Und die andere ist von weniger Menschen, vielleicht weniger häufig, aber dafür intensiver oder intimer anerkannt zu werden. Und diese stärker qualitativ orientierte Anerkennung habe ich eben in intimen und persönlichen Freundschaften.
Also das heißt, Miteinander ist eigentlich das Ideale.
Ja, genau. Mhm. Also wir Menschen brauchen beide Strategien, die müssen wir verschränken, damit das funktioniert. Ist aber gar nicht neu. Es gibt eine tolle Anekdote aus der Autobiografie von einem Fellini, wo er erzählt, er geht abends mit seiner Mutter spazieren, flanierend durch ein Dorf in Italien und plötzlich trifft ihn eine schallende Ohrfeige der Mutter und sie sagt, hör auf, in der Nase zu bohren, schau dir die Frauen an. Ja, weil du mit deinem Blick auf sie anerkennen sollst, wertschätzen sollst, ihnen sagen sollst, ihr seht spitze aus.
Also das auch schon auf die Entfernung sozusagen. Also das vergleichen
ja,
Sie
ja,
jetzt
genau,
in Facebook-Freundschaften. Der Philosoph Björn Fedder hier zum Thema Freundschaft. Ich glaube, Margot Käßmann ist uns jetzt auch inzwischen beigetreten der Runde. Frau Käßmann, ich grüße Sie ganz herzlich.
Ja, ich grüße Sie. Inzwischen haben wir es geschafft.
Die Technik ist gut, aber eben immer auch wieder mit Hürden belegt. Aber jetzt sind wir zusammen. Sie haben ein Buch geschrieben, Freundschaft, die uns trägt im Leben. Von Freundschaft getragen, das klingt, als sei Freundschaft das Wichtigste im Leben. Ist das so für Sie?
Sie ist sicher nicht das Wichtigste. Ich denke, für viele Menschen ist gerade auch die Familie ganz entscheidend, der Beruf. Aber wenn du in Krisenzeiten gerätst, dann halten und tragen dich Freundschaften. Ich denke, das haben wir gerade in der Corona-Zeit auch miteinander erlebt, dass viele Freundinnen und Freunde gesagt haben, wenn ihr nicht da gewesen wärt, mich nicht angerufen hättet, WhatsApp, Mails, Briefe geschickt, dann wäre ich entsetzlich einsam gewesen. Das hat mich schon getragen.
Wenn Sie in Ihrem Buch auch wirklich tatsächlich verschiedene private berufliche Stationen schildern, die Sie durchlebt haben, Höhen, Tiefen, Orte haben Sie gewechselt. Freundschaften haben zum Teil all das überdauert. Wie funktioniert... Upsa, jetzt ist irgendwie das Telefon aus der Hand gerutscht. Sind Sie noch dabei?
Ich bin dabei.
Okay, ja. Gut. Wir haben hier ein bisschen irgendwie scheinbar Wellen, die uns auseinanderzutreiben versuchen, aber wir werden uns dagegen stemmen in aller Freundschaft. Wie können Freundschaften diese Veränderungen, diese Höhen und Tiefen überstehen?
Also es gibt eine wissenschaftliche Studie, dass du 50 gemeinsame Stunden brauchst, um vom Bekannten überhaupt zum Freund zu werden. Du brauchst dann nochmal 90 Stunden, damit es gute Freunde werden und eigentlich 200 Stunden, die du gemeinsam verbracht hast, erlebt hast, vielleicht warst du wandern in Ferien zusammen, hast Gespräche geführt, dann wird es eine beste Freundschaft und die überdauert dann auch Krisen und ich sag mal persönliche Krisen oder auch Abstandszeiten, in denen du nur digital miteinander kommunizieren kannst.
Das heißt also, die Art, wie man miteinander umgegangen ist, die Zeit, die man miteinander verbracht hat, ist wichtig. Kann man Freundschaft denn ausmessen in so Stunden?
Ich hätte das jetzt persönlich nicht gemacht, aber mit meinen besten Freundinnen, mit einer bin ich seit 34 Jahren befreundet, entsteht natürlich auch eine Geschichte. Du kannst dir erzählen, weißt du noch, als wir damals, also über die Jahre entsteht eine gemeinsame Erzählung, auf die du dann auch immer wieder zurückgreifen kannst, in den tollen Zeiten, was du Schönes erlebt hast, aber natürlich auch in den Tiefen und Abgründen, die es gibt im Leben.
Mhm. Sie sind in Ihrem Buch, ich habe es erwähnt, auch sehr persönlich. Sie schildern auch diese Freundschaft beispielsweise. Warum haben Sie ein Buch über Freundschaft geschrieben?
Na, der Anlass war eigentlich, dass ich gedacht habe, warum kommt das so wenig vor in der Theologie und in Predigten beispielsweise. Wir müssen ja sagen, dass Jesus auch in Freundschaftsbeziehungen gelebt hat. Wir könnten statt Jüngerinnen und Jüngern auch sagen, seine Freundinnen und Freunde. Er ist regelmäßig zu Maria, Martha, Lazarus ins Haus gekommen, hat mit denen gegessen, getrunken, über Gott und die Welt geredet, mit anderen eben auch an einem Tisch sitzen, miteinander speisen, trinken und reden. Das ist ja geradezu ein Markenzeichen von Jesus. Und darüber wird relativ wenig gesprochen, dass er in Beziehungen gelebt hat, ganz stark. Oder ich denke an die schöne Geschichte von Hiob, der ja alles verliert, alle Hiobs Botschaften der Welt bekommt und dann kommen seine drei besten Freunde von weit her, sehen das ganze Elend und setzen sich einfach zu ihm, 7 Tage, 7 Nächte heißt es, und schweigen mit ihm. Das finde ich auch eine schöne Geschichte. Das ist Freundschaft, auch manchmal einfach was auszuhalten und nicht gleich zu sagen, ich habe eine Lösung für deine Probleme.
Die Theologin und Autorin Margot Käßmann ist hier bei uns in der Freundschaftsrunde, genau wie Björn Fedder. Herr Fedder, warum haben Sie Ihr Buch über Freundschaft geschrieben, Neue Freunde über Freundschaft in Zeiten von Facebook? Was hat Sie daran gereizt?
Na, ich wollte eigentlich ein Buch schreiben über das gute Leben, das ist ja so ein Dauerthema der praktischen Philosophie, und habe gesehen, dass wenn man Leute fragt, was für sie ein gutes oder glückliches Leben ausmacht, kommt ganz oben die Freundschaft. Zugleich habe ich aber gemerkt, dass es eben darüber, was Freundschaft heute sein oder heißen kann, relativ wenig gibt, weil immer noch alte Modelle vom guten Freund, vom echten Freund, der wahre Freund, wer ist der falsche Freund und so weiter, tradiert werden, die vielleicht gar nicht mehr in unsere Zeit passen, zumal eben über Facebook auch ein neuer Begriff von Freundschaft zumindest in den Sprachgebrauch eingetreten ist und viele Menschen gesagt haben, es sind gar keine echten Freunde. Ich habe mir gedacht, vielleicht kann man das mal überprüfen, weil ich glaube, dass uns, wenn uns Freundschaften wichtig sind für unser Lebensglück, wir eben auch dann das nur erreichen können, wenn wir auch wissen, was Freundschaften sind und wie sie funktionieren.
Margot Käßmann und der Philosoph Björn Fedder hier in Gespräch über Freundschaft. Nehmen Sie teil an unserem Gespräch. Was fällt Ihnen zum Thema Freundschaft ein? Was macht gute Freunde, gute Freundinnen aus? Und nun kommt Jens Elias Lachmeier zu uns in die Runde. Herr Lachmeier, schönen guten Tag.
Ja, Jens Elias Lachmeier, genau. Ich bin Liedermacher hier in Deutschland und ich habe ein Lied geschrieben, das heißt Ode an die Freundschaft, weil ich damit meinen Mitmusikern danken wollte, die mich in einer Zeit, wo ich mich ein bisschen herausgelehnt habe aus dem Fenster, mit einem politischen Lied etwas unbeliebt gemacht habe und viele Leute sich von mir abgewendet haben. Und da habe ich festgestellt, dass genau in dieser Zeit, wo ich es sehr, sehr schwer hatte, meine Musiker zu mir gestanden haben. Und das war für mich ein wunderbares Erlebnis zu sehen, dass da etwas trägt in einer Zeit, wo ich mich von, sag ich mal, sprichwörtlich von Gott und der Welt verlassen gefühlt habe.
Also meinen Sie, Freundschaften beweisen sich eigentlich erst in der Krise?
Oh ja, das kann ich auf jeden Fall sagen, denn ich hatte davor gedacht, ich habe ganz, ganz viele Freunde. Wenn man, sag ich mal, öffentlich unterwegs ist, dann glaubt man ja, alle wollen was von einem selbst, aber stellt dann am Ende fest, dass sie eigentlich gar nicht so sehr an einem selber interessiert waren, sondern an dem Ruhm vielleicht mit teilhaben wollten oder so, an dieser Fahne, die um einen herum weht. Aber wenn dann alles abfällt und der Mensch eigentlich im Kern nur noch nackt dasteht, dann zeigt sich einfach, wer diese Nacktheit noch liebt. Und das waren dann meine Mitmusiker, selbstverständlich auch meine Familie.
Frau Käßmann, das ist eigentlich etwas Ähnliches, was Sie in Ihrem Buch auch immer beschreiben. Ich höre gerade, die Leitung zu Frau Käßmann ist leider wieder zusammengebrochen. Herr Fedder, genau dieses Freundschaften in schwierigen Zeiten, da beweist es sich. Würden Sie dem so zustimmen?
bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt. Also mich würde zum Beispiel interessieren, diese Freunde, die dann bei Ihnen geblieben sind, sind das welche, die politisch ähnlich gedacht haben wie Sie, oder war das davon unabhängig?
Das war davon unabhängig. Und
schön.
Also das hat mich eben besonders gefreut, weil ich einfach eine Sichtweise entwickelt habe, dadurch, dass ich in Russland war und mich dann für den Frieden eingesetzt habe und Friedenslieder geschrieben habe und dann gemerkt habe, ja, andere aus meiner Band sehen das ein bisschen anders und trotzdem haben sie zu mir gestanden. Und das war für mich der Beweis der echten Freundschaft. Sonst wäre es ja, sag ich mal, nur eine politische, sag ich mal, Übereinstimmung gewesen. Mhm. Aber dem war ja nicht so.
Also tatsächlich, wenn auch die Meinungen an auseinandergehen, da zusammenzuhalten, daran beweist es sich. Herr Lachenmeier, danke schön für diese Geschichte, für diesen Aspekt, was Freundschaft angeht und was Freundschaft ausmacht. Dankeschön für Ihren Anruf. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Alles Gute, danke Ihnen auch.
Und ich begrüße am Telefon ganz herzlich Gertrud Pawlik. Schönen guten Tag, Frau Pawlik.
Ja, grüß Gott, hier ist Frau Pawlik. Ich rufe aus Regensburg an, weil das Thema Freundschaft in meinem Leben schon sehr früh eine große Rolle gespielt hat. Und zwar fing es damit an mit dem Gedicht An den Mond von Goethe. Da kommt in der letzten Strophe vor, dass wer einen Freund am Busen hält, so ähnlich, also quasi nicht verloren gehen kann. Und es hat sich in meinem Leben wirklich an vielerlei Stellen schon bewahrheitet. Unter anderem nach meiner Scheidung war ich mit dem Vater meiner Kinder natürlich ein paar Jahre schon in einer sehr schwierigen Situation, aber weil wir das gemeinsame Sorgerecht hatten, haben wir nie aufgehört zu reden. Und wir haben uns tatsächlich im Laufe der Zeit hinbewegt zu einer wirklich innigen Freundschaft, die bis zu seinem Tod angedauert hat. Und das waren 30 Jahre insgesamt.
Das ist ja eigentlich so mit das Schwerste an Freundschaft, was man sich vorstellen kann, oder? Wenn aus Liebe Freundschaft wird, das ist ja nun eine ganz, ganz...
Da muss man einfach... sich seinen Gefühlen wirklich stellen und man muss wirklich über alles weinen und trauern, was eben sich nicht erfüllen konnte und so weiter. Also man muss wirklich seine Gefühle auch zulassen. Aber wenn das dann alles so durchgelaufen ist, dann kann sich das eben wandeln, dass man das Gute behalten kann und das andere einfach mehr oder weniger vergisst, beziehungsweise durch das andere Setting, dass man eben dann jetzt zwei selbstständige Menschen ist, dann ändert sich ja auch vieles, was vorher Konflikte verursacht hat. Und auf der anderen Seite hatte ich aber auch immer starke Freundschaften zu Menschen, mit denen ich jetzt nicht in der Liebesbeziehung war, besonders zu Frauen natürlich. Und da habe ich jetzt heute noch zwei, mit denen ich auch sehr langjährige Freundinnenschaften habe. Und für mich ist es wirklich wesentlich, dass da so eine Art Seelenverwandtschaft besteht. Und diese Leute findet man natürlich nicht so oft. Aber auch in Zeiten, wo ich selber keine Beziehung, also keine Liebesbeziehung hatte und ich habe auch aktuell keine, wird es umso wichtiger, weil man einfach dann einen Grad von Lebendigkeit behalten kann und seine Eigenständigkeit auch wirklich leben kann, selbst wenn jetzt kein nächster Partner in der Nähe ist. Und deswegen halte ich es für extrem wichtig, sich darauf, also das wirklich als eine Dimension im Leben zu sehen, die einem durchaus auch helfen kann, selbst wenn man keinen Partner hat.
Sie haben zwei ganz unterschiedliche und dann doch miteinander korrespondierende Dinge über Freundschaft angesprochen. Haben diese Freundinnen Ihnen eigentlich geholfen in der Zeit, als Sie sich quasi in der Trennung, als die Trennung, die Partnerschaft eben auch in eine Freundschaft überging?
Das nicht direkt, würde ich sagen. Ich hatte sogar zu dieser besten Freundin während meiner Ehe kaum Kontakt. Das hat sich dann später erst wieder wiederbelebt sozusagen. Ich glaube sogar, dass man durch bestimmte Krisen wirklich alleine durch muss und sich gegebenenfalls auch therapeutische Hilfe suchen kann oder was auch immer. Also auch Freundschaften können einem nur bis zu einem bestimmten Punkt tragen, weil man letztlich ja selbst verantwortlich ist und auch die persönliche Verantwortung nicht abgeben kann und auch nicht glauben kann, dass jetzt das Heil immer von außen, von irgendeinem Menschen kommen kann. Da muss man oft wirklich selber hart kämpfen. Aber wenn man dann wieder ein Niveau von relativer Eigenständigkeit, Gelassenheit, also wenn man die schlimmste Krise hinter sich hat, dann kann man in der Dimension wirklich sehr viel gewinnen. Auch wenn man alleine ist, also keinen Partner hat, sondern wenn man eben tatsächlich dann wieder Menschen kennenlernen kann, die für einen offen sind, aber die vielleicht jetzt nicht unbedingt für eine Partnerschaft in Frage kommen.
Frau Käßmann, was fällt Ihnen ein, wenn Sie Frau Pawlik zuhören?
Also zum einen finde ich das eine wunderbare Geschichte, wenn das möglich ist, nach einer Ehe und einer gewissen Distanzzeit nach der Scheidung zu einer Freundschaft zu kommen, weil sich dann ja auch zeigt, warum das Paar zusammengekommen ist, weil es bestimmte Grundüberzeugungen zum Leben hat. Das finde ich großartig. Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich schon zustimme. Hilde Domin hat mal so schön das Gedicht geschrieben, die schwersten Wege werden allein gegangen. Aber in der Zeit meiner Scheidung und Trennung, muss ich sagen, waren für mich Freundinnen ungeheuer wichtig, die mich da auch begleitet haben. Weil es natürlich eine entsetzliche Situation ist im Leben. Der Mensch heiratet ja, weil er das Gefühl hat, mit diesem anderen kann ich mein ganzes Leben verbringen. Und dann musst du einsehen, dass es so nicht sein wird. Da brauchte ich dringend Freundinnen, mit denen ich das besprechen konnte, weil das kannst du mit deinen Kindern nicht besprechen, auch mit dem Rest der Familie nicht. Da brauchst du schon jemanden, der einen Schritt zurücktreten kann von dem familiären, von den Bindungen, die es da gibt.
Kann man in so einem Moment als gute Freundin eigentlich auch sagen, du machst da gerade einen Fehler und nicht hundertprozentig zu jetzt der besten Freundin stehen?
Ich finde, wenn eine Freundschaft sehr gut ist, dann muss sie sogar sagen, du machst da gerade einen Fehler, und das kann ich von einer guten Freundin auch annehmen, weil sie weiß, wie sie es mir sagt, weil ich weiß, das ist keine Anfrage an mich existenziell als Person, sondern sie will mir zeigen, wo es anders sein könnte. Und gerade, denke ich, in einer Scheidungssituation machst du auch Fehler. Das ist einfach so. Und wenn es eine gute Freundschaft ist, dann können gute Freundinnen und Freunde dir genau das auch sagen. Es ist auch wichtig, dass sie das sagen. 100% hinter dir stehen heißt nicht immer allem zustimmen, was du sagst oder tust.
Wie sich Freundschaft gestaltet, was Freundschaft ausmacht, unser Thema heute hier. Frau Pawlik, danke schön, ein schönes Wochenende an Sie.
Danke Ihnen, wiederhören.
Durch dick und dünn, was macht gute Freunde aus? Und dazu begrüße ich ganz herzlich am Telefon Gisela Hoch. Frau Hoch, ich grüße Sie, hallo.
Ja, hallo. Ja, ich wohne in Hamburg und bin praktisch seit 1947 sind wir aus der Schule gekommen, aber vorher waren wir schon 4 Jahre zusammen im Oberbau in Fuhlsbüttel. Und 1943 sind einige Klassenfreundinnen zu uns gestoßen, weil dann die Schulen auch ausgebombt waren. Und in Fuhlsbüttel, Ratsmühlendamm, war die Schule stehen geblieben. Und seitdem ist diese Freundschaft gekommen. Und wir sind immer zusammen gewesen. Jetzt sind wir noch 5 hier in Hamburg und wir können kaum noch kommen, weil der eine hat dies, der andere kann nicht mehr laufen, der dritte nicht mehr sehen und sind alle sehr hinfällig, haben aber ein Ehepaar, wo der Mann uns immer noch überall hinfährt. Das ist ganz großartig und das ist diese Freundschaft, die hält uns zusammen, die trägt uns, und auch wenn wir jetzt viel Leid hatten, jeder von uns hatte auch Leid zu tragen. Die Männer sind alle tot, bis auf seine Ehepaar, wo der Fritzi noch lebt und der uns auch immer alle noch betreut und überall hinfährt. Aber diese Freundschaft ist einmalig, sage ich Ihnen. Jeder trägt jeden auch im Leid, und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie wichtig das ist. Ja. Wir haben schöne Zeiten miteinander verlebt und wir haben viel Spaß miteinander gehabt.
Frau Hoch,
und unsere anderen Männer haben dann auch uns immer gewähren lassen, wenn wir auch mal eine Woche verreist sind zusammen. Und so hat sich diese Freundschaft immer mehr aufgebaut. Und jeder, wenn einer irgendetwas hat, dann kann er sich sofort bei dem anderen melden. Und das ist so wichtig, dass man dieses Tragen hat, wenn man dann alleine ist. Und die Kinder, meine Kinder wohnen nicht in Hamburg, oft ist es auch so, dass man das mit den Kindern dann nicht mehr besprechen kann, die dann auch das Verständnis für die damalige Zeit nicht haben. Gucken Sie, wir sind alle 90, 91. Und das war ja auch eine schlimme Zeit, die wir durchgemacht haben.
Frau Hoch, ich würde gerne kurz eine Frage stellen. Sie erzählen also, dass Sie häufig auch über Jahrzehnte, also über viele, viele Jahrzehnte laufen diese Freundschaften. 5 Freundinnen, die sich über Jahrzehnte, gibt es ja mehrere Bücher, die genauso geschrieben sind, 4 Freundinnen, die sich über Jahrzehnte irgendwie begleiten. Glaubt man gar nicht, dass es tatsächlich im Leben auch über so viele Jahrzehnte dann klappt? Gab es auch mal Zeiten, wo die ein oder andere vielleicht ausgeschert ist, weil sie in der Familienzeit dann doch nicht so viel Kontakt haben wollte oder so? Oder waren sie immer so?
Nein, das gab es eigentlich nicht. Wir waren vor allen Dingen alle sortiert. Also einige standen sich sehr gut und andere waren Mittelschicht. Aber auch selbst die sich sehr gut standen, die haben uns voll mit aufgenommen. Wir haben nie über es irgendwie Neid aufgekommen. Und das fand ich an dieser Freundschaft so wunderbar. Das sagen auch immer meine Kinder, dass nie der andere auf den anderen, der vielleicht viel mehr hatte als man selbst, neidisch war. Und jeder hat für den anderen immer wieder volles Verständnis gehabt. Und vor allen Dingen, wenn man in Notsituationen war ständig einer für einen da. Mhm. Und nach der langen Zeit, sicher, wir haben uns auch die Meinung gesagt, das ist ja ganz klar, man hat Gespräche, politische Gespräche und andere Gespräche, jeder hatte da auch eine ganz andere Meinung. Und da waren schon sehr viel kontroverse Gespräche, aber das konnten wir stundenlang dann zusammen auch austragen. Und auch man selbst hat viele Fehler, aber gerade weil die Freunde die Fehler kannten der anderen, und die voll akzeptierten und einen auch darauf hinwiesen dann ab und zu mal. Das war eigentlich eine herrliche Sache. Und sie waren ehrlich vor allen Dingen. Da war wirklich große Ehrlichkeit. Oft hat man das, dass die Menschen nicht ganz so ehrlich sind. Das wissen Sie ja vielleicht auch.
Frau
und
Hoch.
Das ist einfach ein Geschenk. Da möchte ich also heute immer noch wieder für danken, denn mein Leben ist bald zu Ende. Und ich muss dafür immer noch wieder ganz großes Dank sagen.
Also tatsächlich lebenslange Freundschaften und dafür kann man dankbar sein. Frau Hoch, danke schön, dass Sie uns daran haben teilhaben lassen. Vielleicht haben Ihre Freundin ja jetzt auch zugehört.
Vielen Dank, dass ich das sagen durfte.
Bitte schön, ein schönes Wochenende Ihnen noch.
Dankeschön, Ihnen auch.
Wir haben verschiedene Punkte jetzt eben angesprochen gehabt von Frau Hoch. Der Neid ist mir aufgefallen. Frau Käßmann, Neid in einer Freundschaft kann doch aber eigentlich ganz schön leicht auch aufkommen, vor allem wenn sich so Jugendfreundschaften dann so die Menschen so verschieden entwickeln, oder?
Ja, ich denke, es kann schon Neid in der Freundschaft geben, aber das kannst du wahrscheinlich nur bewältigen, indem dann auch offen drüber gesprochen wird. Ich beneide dich darum, dass du einen Partner hast oder Mensch, ich beneide dich darum, dass du so abgesichert leben kannst. In einer guten Freundschaft kannst du es aussprechen. Ich denke, in der Freundschaft darf es aber langfristig kein Gefälle geben. Es ist schon so, dass es mal Zeiten gibt, in denen die eine mehr am Geben ist, die andere mehr am Nehmen, weil es bestimmte Situationen sind. Aber langfristig, denke ich, gehört eine Freundschaft auf Augenhöhe. Mhm. Und eben hieß es ja auch, also da gab es schon mal unterschiedliche politische Meinungen. Ich denke, du kannst in der Freundschaft auch mal gut streiten um ein Thema. Aber wenn es so ganz weit auseinander geht, inhaltlich, dann hält das eine Freundschaft auch schwer aus, kann ich mir vorstellen.
Herr Fedder, Sie räuspern sich im Hintergrund.
Ja, also da würde ich gerne zustimmen. Es gibt ein tolles Beispiel in der Autobiografie von Max Frisch, der erzählt, wie sein Jugendfreund, der war immer reicher und besser als er und hatte ihm Geld gegeben, um zu studieren. Und früher die alten Tennisschläger, die ausrangiert waren und so weiter. Und dann schreibt der Frisch am Ende, im Endeffekt war diese Freundschaft ein Unglück für uns beide. Ein Unglück für uns beide, weil die haben es ja auch auseinandergetan. Denn ihn hat meine Wertschätzung gar nichts bringen können, weil ich in seinen Augen immer nur der Unterlegene war. Und mir haben seine Freundschaftsbeweise auch nichts geben können, weil ich die als mildtätige Gaben aufgefasst habe. Das heißt also, man sieht schon, damit diese Anerkennung funktionieren kann, braucht es eine Augenhöhe unter den Freunden, wo sich nicht der eine besser fühlt als der andere. Man sieht aber auch, dass wenn man vom anderen gemocht werden will, man dann diese Gleichheit zumindest innerlich herstellen muss. Denn wenn ich ihn für mir unterlegen erachte, kann mir eben auch seine Zuneigung, seine Wertschätzung gar nichts bedeuten.
Ich habe noch einen Punkt gehabt beim Gespräch mit Frau Hoch. Da habe ich so aufgemerkt, sie sagt, wir können uns jetzt langsam gar nicht mehr treffen, weil das im Alter eben einfach alles so nicht mehr geht. Herr Fedder, Sie haben ja jetzt gerade auch so digitale Freundschaften sich genauer angeguckt. Wie ist das da eigentlich? Pflegen auch ältere bis alte Menschen ihre Freundschaften inzwischen auch digital, weil sie sich anders vielleicht gar nicht mehr so gut erreichen können?
Klar, also ich kenne selber eine ganze Reihe Omis, die also dann skypen oder zoomen jetzt und so weiter, die also diese Kommunikationsmöglichkeit nutzen. Das hat natürlich auch eine lange Tradition. Also das Briefe schreiben selber ist ja auch eine Möglichkeit der Fernkommunikation unter Freunden. Und das Tolle ist jetzt vielleicht an den neuen digitalen Medien, dass die es viel einfacher machen, diese Intimität herzustellen. Also wenn Sie jemandem einen Brief schreiben wollen und Sie wollen sich ihm mitteilen, ihm nah sein, dann müssen Sie richtig was drauf haben als Briefeschreiberin. Allein mit dem Telefon über die Stimme geht das schon viel mehr und Bildtelefonie Videochat und so weiter ermöglicht eben dann noch viel mehr Intimität herzustellen und demokratisiert eigentlich etwas, was früher nur einer bestimmten Elite möglich gewesen ist. Und man sieht aber gleichzeitig auch an dieser langen Tradition von Brieffreundschaften, die es eben ja schon viel länger gibt und die deswegen auch besser erforscht ist, dass Freundschaften, die nur in der Kommunikation bleiben, also nur bei Briefaustausch und so weiter, dass die nie so eine vollständige, dichte Intimität bekommen, sondern dass da immer so ein Abgrund der Fremdheit bleibt und dass es hingegen eben auch körperlichen Kontakt braucht, um dem Freund richtig nahe zu sein. Also ich glaube, wir können einen anderen Menschen nur begreifen, den wir auch mal angegriffen haben.
Wie Frau Hoch es ja eben auch erzählte, dass sie über Jahrzehnte die Freundschaft ja schon gepflegt hat. Literaturwissenschaftler und Philosoph Björn Fedder. Sie hören das Gespräch. Es geht um Freundschaft und Sie können uns eine E-Mail schreiben unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Das hat Susanne Christiansen aus Molfsee getan. Sie schreibt: Ich weiß, dass ich jederzeit jemanden anrufen könnte, fühle mich unterstützt und getragen, auch gemeinsam von meiner Familie und Therapeutin. Sie sagt, in Zeiten von Krisen sind ihr soziales Netz und ihre Freundinnen sehr wichtig. Sie unterstützen sie, aktuell auch während einer Krebserkrankung und der damit verbundenen Chemotherapie. Das geht auch in Zeiten von Corona, ohne Besuch im Krankenhaus und wenig persönlichen Kontakt durch Postkarten, Päckchen und Telefonate. Das also Ausschnitte aus der Zuschrift von Frau Christiansen. Frau Käßmann, Sie haben sich während der Corona-Zeit auch häufig, also erstmal zu Wort gemeldet und auch häufig über Freundschaft gesprochen. Haben Freundschaften während Corona gelitten oder eigentlich, na, man kann es ja wahrscheinlich nicht so allgemein sagen, aber wenn man immer so, wie würden Sie es beobachten, gelitten oder aber sich bewiesen?
Für mich haben sie sich grundsätzlich bewiesen in der Zeit, weil mir so viele erzählt haben, was es bedeutet hat. Manche haben sich dann auch getroffen auf 2 Meter Abstand zum Spaziergang. Viele haben auf einmal große Einsamkeit gespürt. Menschen, die alleine leben und das sonst gar nicht so merken, weil sie sagen, ich treffe mich mit Freundinnen nachmittags. Auch der Beruf spielt natürlich eine Rolle. Und wenn du auf einmal von, so haben wir es ja wahrscheinlich alle empfunden, von 100 auf 0 gesetzt wirst in den Kontakten, dann brauchst du diese Freundschaften, die dich halten, damit du nicht in die Einsamkeit verfällst. Natürlich haben viele auch die direkte Nähe vermisst. Ich habe mal gesagt, also Freundschaft heißt ja auch, dass ich jemanden gut riechen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich glaube, es braucht schon auch diese menschliche Nähe. Aber wenn eine Freundschaft gut aufgebaut ist, dann kann sie eine digitale Phase auch durchhalten und vor allen Dingen einander dann stärken in dieser Zeit.
Herr Fedder, dem würden Sie wahrscheinlich, das haben Sie vorhin eigentlich ähnlich gesagt, ne? Es braucht dieses Miteinander, digitale Phasen, aber dann eben auch das tatsächliche Erleben, was jetzt im Moment ein bisschen eingeschränkt ist.
Ja, es gibt dieses schöne Beispiel von Matthias Claudius, der sagt, es gibt auch Freundschaft unter 2 Postkutschenpferden, die ewig zusammen gegangen sind. Und wenn man die trennt, dann vermissen die einander auch.
So geht es jetzt wahrscheinlich vielen.
Ja, genau. Und ich habe es auch gemerkt, jetzt, also als der Lockdown dann runtergefahren war, als man dann Freunde wieder traf und dann steht man rum und man druckt so rum, ja, wie machen wir es jetzt? Nehmen wir uns in den Arm oder nicht? Und dann macht man es erst nicht. Aber am Ende habe ich es dann doch nicht anders gekonnt, als meine Freunde auch zum Abschied zumindest zu umarmen. Weil es eben doch auch
dabei Körperlichkeit eine Rolle spielt, ne?
Ja, klar. Mhm. Also,
und da begrüße ich jetzt Hannelore Ecker. Frau Ecker, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich rufe aus dem Saarland an, ich wohne in Homburg und ich habe ja Ihre Kollegin schon gesagt, also ich habe 2 Freundinnen, die kenne ich, die eine seit 61 und die andere seit 1962, wohnen aber beide in Hessen, die ich also mindestens einmal im Jahr besuchen kann. Auch sie waren schon hier in Homburg, aber wir haben wirklich eine, ja, wie soll ich sagen, eine tiefe, innige Freundschaft. Und früher haben wir uns geschrieben, jetzt wird halt nur telefoniert. Mhm. Also ich bin nicht digital oder Internet oder so.
Frau Ecker, war das immer eine Freundschaft auf Entfernung? Haben Sie?
Ja, eigentlich immer. Also das heißt, die eine wohnte in Paris, da habe ich sie besucht. Dann später Pforzheim. Und jetzt in Hessen in Braunfels. Aber da wohnte ich auch früher, also bis zu meinem 20. Lebensjahr. Und da haben wir uns halt öfter gesehen. Aber ab ungefähr 63 dann nur noch per Brief oder jedes Jahr einmal besuchen. Und die andere ist dann sogar in den Ort gezogen, wo ich früher gewohnt habe auch.
Aber interessant. Also ja. Interessant, dass Sie über viele Jahre also immer eigentlich Distanzbeziehung, Frau Käßmann, ist schon auffällig, oder?
Ja, also und ich habe auch gestern gerade mit der einen wieder gesprochen, gesagt, oh, ich bin ganz traurig, wir haben schon lange telefoniert, weil durch Corona sehen wir uns halt auch nicht. Ich hätte jetzt meine Schwester besucht, Ostern, aber es ging halt nicht. Und da hätte ich die beiden auch besucht, weil das halt ganz in der Nähe ist dann. Und und dann habe ich halt hier Freundschaften geschlossen und da habe ich halt gesagt, ich habe hier auch eine sehr innige Freundin, mit der ich zusammen Spanisch lernte und jetzt machen wir immer zu Hause noch, aber die hat seit 7 Jahren Krebs und wir sehen uns eigentlich fast wöchentlich, einmal in der Klinik, wenn sie Chemo bekommt und einmal zu Hause. Mhm. Die hat dieses Jahr ihren Mann verloren, also ist die Freundschaft noch inniger geworden. Jetzt darf sie auch wieder ein bisschen Auto fahren, besucht mich dann auch einmal so.
Frau Ecker, Sie sprechen da gerade etwas an. Wenn gerade bei so einer Erkrankung, bei einer so tiefen Krise, man hat es doch als Freundin dann, oder viele Freunde, da beweisen sich ja viele Freundschaften auch, haben plötzlich Schwierigkeiten, so aus dem eigenen prallen, lebendigen Alltag irgendwie dann sich in eine ganz andere Situation hineinzuversetzen. Frau Käßmann, Sie haben es ja ähnlich erlebt. Auch Sie haben geschrieben und sagen es halt immer wieder, dass Freundschaften Sie eigentlich durch Ihre Krebserkrankung getragen haben. Es bleiben auch welche auf der Strecke, die das nicht tragen können, oder?
Das denke ich, es ist für manche Menschen ja sehr schwer, damit umzugehen, dass ein anderer eine schwere Krebsdiagnose bekommt. Und dann ist auch bei einigen, denke ich, ein Unbehagen, wie begegne ich dieser Person. Wir haben ja sowieso in unserer Kultur oft ganz große Probleme damit, wenn jemand todkrank ist, darüber zu sprechen oder wenn jemand überhaupt mit so einer Herausforderung umgehen muss. Aber ich fand bei meinen Freundinnen gut, die mich auch gut genug kennen, dass sie mich gefragt haben, was brauchst du jetzt? Weil ich fand wichtig, sagen zu können, ich möchte jetzt nicht dauernd über meine Krebserkrankung sprechen, sondern ich hätte Lust, mit euch schwimmen zu gehen oder sowas, dass du die andere auch fragst, was tut dir jetzt gut und die Hemmschwelle heruntersetzt, darüber auch zu sprechen. Ja, ich bin krebskrank, aber ich bin nicht nur krebskrank, ich habe auch noch ganz andere Dinge, die ich gerne machen möchte.
Frau Ecker, sind Sie da sehr ähnlich verfahren? Haben Sie Ihre Freundin gefragt, was willst du?
Ja, meine Freundin durch den Spanischkurs und da war sie ja 3 Jahre nicht, das fing ja erst dann vor 7 Jahren an, sie war dieses Jahr 70, ich bin 78 und sie hat auch gesagt, wir sprechen darüber, weil sie ja dann ab 7 Jahre immer alle 14 Tage Chemo bekam oder bekommt, auch jetzt noch. Und gut, während Corona durfte ich nicht hoch in die Uniklinik, aber dann, wie es wieder ging, eine Person darf dann ja immer. Und auch, wir haben immer drüber gesprochen, aber weil Sie gerade das Schwimmen ansprechen, wenn sie dann durfte und der Port war, also wie soll ich sagen, trocken, sind wir auch zusammen schwimmen gefahren. Da konnte uns ihr Mann noch hinfahren, weil die hatten ein größeres Auto und dann wieder zurück. Jetzt im Moment ging es halt nicht, auch wegen Corona. Aber wir haben immer eigentlich darüber gesprochen. Und ich muss ja sagen, leider ist ihr Mann, das ist es im Januar im Januar festgestellt worden und ist knapp 6 Wochen später gestorben an Krebs. Also das ging ganz schnell. Aber auch wir haben darüber gesprochen. Er hat zu mir gesagt, weißt du, ich hatte 75 schöne Jahre und jetzt geht's zu Ende. Also ich finde das schon,
Es erfordert aber doch.
Ich konnte auch damit umgehen, weil in unserer Familie, von meinem Bruder, die Tochter hatte 2-mal den Hodgkin-Tumor, ist gesund, hat heute 2 Kinder. Also ich konnte auch damit umgehen, wenn man darüber sprechen kann. Das ist ja wichtig.
Und manche
Leute sagen, ich möchte da nicht drüber sprechen.
Und das muss man dann schwierig. Auch akzeptieren.
Ja.
Dankeschön. Frau Ecker, Dankeschön. Dankeschön gerne. Für diese Einblicke, die so auch so schwere Zeiten ja beschrieben haben. Also dieses Akzeptieren, ich möchte nicht darüber sprechen, ist natürlich, wenn man als Freundin eigentlich dazustehen will, auch eine schwierige Angelegenheit, oder Frau Käßmann?
Ja, das ist schwierig, aber ich finde, in dem Fall müssen wir sagen, muss es doch die Erkrankte entscheiden dürfen, möchte ich jetzt drüber sprechen oder nicht, wobei ich persönlich auch immer sehr wichtig finde, darüber zu sprechen, dass das Leben endlich ist und gerade in Freundschaften ist das ein ganz wichtiger Aspekt, das wurde ja eben auch gesagt, ich bin jetzt auch schon über 60, also das ist die letzte Lebensetappe und ich finde das auch was, worüber du mit Freundinnen und Freunden auch in Ruhe mal sprechen kannst. Ich weiß, das Leben geht irgendwann zu Ende und wie stelle ich mir das einfach vor, eines Tages, wie wird das sein? Und auch diese Gespräche, so klärende Gespräche sind wichtig.
Um Freundschaften, durch dick und dünn ist das Motto für Freundschaften. Freunde sind Menschen, die uns wirklich kennen und uns trotzdem mögen. Dieses Zitat habe ich aus einer Ausstellung hier im Berliner Museum für Kommunikation, läuft noch bis 9. August, die Ausstellung Like You, Freundschaft digital und analog. Vielleicht lohnt sich da auch noch ein Besuch, um das Thema zu vertiefen, noch tiefer als wir es heute hier erledigen. Margot Käßmann ist uns zugeschaltet, die Theologin und Autorin, und Björn Fedder, der Philosoph und Literaturwissenschaftler. Und unsere Telefonnummer hat Herr Schmidt gewählt. Herr Schmidt, ich grüße Sie ganz herzlich.
Ja, Sie meinen mich in Essen?
Ich meine Sie in Essen. Schönen guten Tag, Herr Schmidt.
Ja, schönen Dank. Ja, ich habe das, Ihre Diskussion zum Teil verfolgen können. Ich muss erst darauf hinweisen, dass ich relativ schlecht hören kann, aber ich verstehe Sie jetzt sehr gut. Ich werde in diesem Monat 98 Jahre alt und habe viele Freundschaften oder Bekanntschaften in meinem Leben gehabt, viele davon sind nicht mehr da, aber andere sind hinzugekommen. Ich habe dadurch, dass was Frau Käßmann vorhin gesagt hat, bezüglich der Aufteilung der Freundschaften in sozusagen qualitative Gruppen, bedingt durch die Dauer ihres Währens, 50, 90 und 200 Stunden, fand ich sehr interessant. Zweifellos ist es so, aber mir ist aufgegangen, dass in unserer Sprache eine bessere Differenzierung des Begriffes Freundschaft durch ein anderes Wort, durch andere Worte, nicht etwa Bekanntschaften, aber eine bessere, feinere Gradation möglich machen. Was verstehen wir darunter? Wichtig, wesentlich sind ja die Ursachen der Entstehung der Freundschaft. Die Entstehung etwa, wenn sie in materieller oder immaterieller Art gewesen ist, ist sie in ganz früher Jugend entstanden, sind die Bilder, die in unserem Inneren gespeichert sind, etwa das Bildnis der Mutter oder auch anderer positiv gespeicherter Gesichtszüge, dann lebendig werdend und Ursache für eine neue Freundschaft, ganz unbewusst, aber dass jemand einem sympathisch ist aufgrund seiner Physiognomie. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass meine älteste Freundschaft, die begann in der Schule, in der Volksschule. Da hat der Lehrer beobachtet, im ersten Schuljahr schon nach wenigen Tagen, dass ich so viele Sachen in der Hosentasche hatte, mit denen ich spielen konnte, mit den Murmeln, mit dem Kompass und was weiß ich, was ich alles darin hatte. Und er hat gestaunt, wie viele Artikel das waren, aber mit ihm auch die anderen Schulanfänger. Einer davon wurde mein Freund fürs Leben. Nur deshalb, weil er erstaunt hat, wie viele kleine Dinge ich in der Hosentasche hatte.
Ja.
Das war eine Art von Bewunderung und nicht Neid.
Und nicht Neid, genau, das war Ihnen jetzt wichtig. Herr Schmidt, Sie haben, Sie erzählen gerade von so einer Freundschaft. Ich habe gestern gerade ein kleines Kind beobachtet, das seiner Mutter erzählt hat, ich glaube 5 Jahre alt oder so, wie ein kleiner Junge, wie er seinen besten Freund gefunden hat. Da haben wir erst gespielt, dann haben wir ganz viele Tage und dann war er mein bester Freund. Sie haben das jetzt eigentlich ähnlich geschildert oder können Sie sich erinnern, wie Sie sich am Anfang, also er hat Sie bewundert, er hat Ihr Spielzeug bewundert, wie dieses Kennenlernen dann weiterging und über die Zeit getragen hat?
Das kann ich, ja. Ja, wir waren auch, also sein Vater hatte eine große, die städtische, sozusagen städtische Gastronomie, die hieß Bürgergesellschaft, und dadurch war dort eine Bühne und dadurch waren dort auch immer Konzerte, sodass ich über ihn und seinen Bruder, der sehr gut Klavier spielte, der war damals allerdings noch Student an der Uni in Köln, der brachte seinem kleineren Bruder dann so Tricks bei, wie man Klavier spielen könnte. Ich war mit 5,5 Jahren in einer Klavierstunde. Da hat die Lehrerin zu meiner Mutter gesagt, dem können wir nicht jetzt weiterhelfen, der behält die Melodien alle auswendig. Und das Gleiche war bei meinem Freund der Fall. Wir behielten die Melodien ganz viele auswendig. Ja,
also gemeinsame Interessen, die Sie geteilt haben.
Dann haben wir über das Klavierspielen die Freundschaft so stark vertiefen können, weil die Schlager, die waren natürlich die interessanten Melodien, die wollten wir immer die neuen Schlager können.
Ja.
Wir kannten nebenbei natürliche Volkslieder, die Kinderlieder, die Kirchenlieder, die in der Sonntagsschule gelernt waren. Ja.
Herr Schmidt, ich würde Sie gerne noch eine Sache fragen, weil Sie der erste Mann sind, der hier anruft. Ich habe schon gedacht, dass Freundschaft nur ein Thema für Frauen ist. Wenn Sie sagen und auf Ihr jetzt fast 100-jähriges Leben zurückblicken und Ihre vielen Freundschaften...
Ich habe Sie jetzt nicht verstanden.
Sie haben auf ein 100-jähriges Leben zurückzublicken und ich hatte schon gedacht, sind der erste Mann, der hier anruft zum Thema Freundschaft. Haben Sie auch Frauen als beste Freundinnen gehabt?
Das kann man wohl sagen. Also das Gott sei Dank auch. Ja, ich habe auch, ich war natürlich auch mehrfach verliebt. Ich habe auch ein Gedicht darüber geschrieben, dieses sogenannte Geliebte, das Liebesleben eines Kindes in Gestalt von Wunschvorstellungen, wenn man Mädchen sagt, ach, das habe ich schon ziemlich früh empfunden.
Aber da sprechen Sie jetzt von Liebe und nicht mehr von Freundschaft.
Ach so, ja. Freundschaften habe ich aber auch heute noch. Also damals wie heute, die Freundschaften, die noch leben, sind 40, 50, 60 Jahre alt und noch älter. Aber es gibt auch neue dazu und dies ist ein großes Glück. Ich habe mit meiner Frau also eine Hochzeit gefeiert. Wir haben 5 Kinder. Ich habe inzwischen 13 Enkelkinder und 4 Urenkelkinder. Also die Beziehungsmöglichkeiten innerhalb einer Familie auch, die sind ja dann eine Anforderung an die Akzeptanz des anderen. Und ich habe mit meiner Dichterstube, ich habe ja Gedichte gemacht, sehr viele, Sie können die im Internet sehen, dichterstube.de kann man die sehen, die sich mit diesem befassen.
Ja.
Das ist mein Thema gewesen. Nicht das Ich, sondern das Du.
Nicht das Ich, sondern das Du. Herr Schmidt, Dankeschön für Ihre Gedanken zur Freundschaft und Ihre vielen, vielen, vielen Erfahrungen, die Sie mit uns geteilt haben. Ein schönes Wochenende wünsche ich. Wir haben eben eine ganz interessante Sache gehabt. Ich spreche einen Mann auf Freundinnen an und es geht um Verliebtheiten. Herr Fedder, ist das typisch?
Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, dass Männer schon ein ziemlich konkretes Bild von Freundschaften haben. Es gibt auch eine ganze Reihe von Literatur, Filmen und so weiter über Freundschaft, die dann oft, es gab vor einigen Jahren von Tobias Rüth ein schönes Buch über Männerfreundschaft, wo dann so ein Tenor war, es geht dabei darum, ein gemeinsames Abenteuer zu bestreiten. Und die Freundschaft ähnelt dann sehr stark der Kameradschaft. Insofern glaube ich nicht, dass Freundschaften ein exklusiv weibliches Thema ist, so dass Männer das dann schnell mit dem Liebe verwechseln. Ich glaube im Gegenteil, dass Männer ganz, ganz gut wissen, was Freundschaft ist und das unterscheiden können von Liebesbeziehungen.
Frau Käsmann, genau. Nein, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich da noch am Telefon eine Frau mit ähnlichem Namen. Frau Käsmann, würden Sie dem zustimmen?
Ich denke, Frauenfreundschaften sind anders als Männerfreundschaften, weil Frauen, denke ich, schneller sehr existenzielle Themen ansprechen. Das liegt vielleicht auch an der Körperlichkeit, dass Frauen von der Menstruation bis zum Klimakterium, sage ich mal, immer sehr stark auch körperlich betroffen sind und darüber sich sehr schnell doch auch austauschen. Da ist die Schwelle niedrig. Männerfreundschaften drehen sich oft, ja, Sie haben eben gesagt, Herr Fedder, ja, um Abenteuer, aber ich weiß auch, um Beruf, um Sport. Bis Männer dann mal über Gefühle sprechen, das dauert in der Regel wohl länger. Und Richard Rohr, der Männertherapeut, hat mal gesagt, Männerfreundschaft braucht auch ein Gespräch über Sexualität. Und bis Männer darüber sprechen, dauert es sehr lange. Also da gibt es, glaube ich, schon deutliche Unterschiede.
Ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Also, aber ich glaube, dass es vielleicht verschiedene Arten miteinander zu reden. Also meine Beobachtung ist doch, dass wenn man Freundinnen sieht, dann sprechen die oft so von Angesicht zu Angesicht, quasi miteinander, während Männer vielleicht öfter über so eine Bande sprechen. Ja, also ein typisches Bild von Männerfreundschaft sind die Männer, die nebeneinander her eine Straße lang gehen. Der Blick ist nach vorne gerichtet, man spricht über etwas anderes als eine Bande, dann über sich selbst, also eher indirekt. Aber dass da so ein Vorherrschen wäre von Geschäft, von Sport, von irgendwelchen Interessen und dass die Freundschaften zwischen Männern weniger intim wären als zwischen Frauen. Dafür habe ich keinen Hinweis gefunden.
Björn Fedder, Philosoph und Literaturwissenschaftler und Margot Käßmann, Theologin und Autorin, im Gespräch über Freundschaft. Und da begrüße ich am Telefon Frau Gründig. Frau Gründig, schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Sie wollen einen Gedanken äußern über Freundschaft.
Ja, ich habe zufällig in diese Sendung reingeschaltet und habe bis jetzt noch mit keinem Wort Gott erwähnt gehört. Und Gott ist für mich, wenn ich es ausdrücken soll, die Adresse, die Freundschaftsadresse, die für mich die zuverlässigste ist. Ich habe eine beste Freundin, mit der mich ein Glaube an Gott verbindet, aber sie ist Bahai. Ich bin katholische Christin. Mhm. Das ist ganz interessant. Ich habe auch noch eine andere Freundin, die auch katholische Christin ist und gemeinsame Familienverhältnisse hat, also sehr ähnliche Familienverhältnisse wie ich. Und wir haben so viel gemeinsamen Gesprächsstoff und haben uns jahrelang gegenseitig getragen und Informationen zugeschanzt, also gegenseitig geholfen, immer wieder auch Asyl gewährt, Gespräche gehabt. Und Gott spielte dabei eine Rolle. Ich weiß im Moment wirklich keine einzige Freundschaft im Sinne von wirklicher Freundschaft, die auch was trägt, die mit Gott nichts zu tun hatte.
Mhm. Frau Käßmann?
Ja, ich denke, das ist eine gute und wichtige Frage. Ich habe ja vorhin erzählt, dass Jesus auch Freundschaft gelebt hat, in freundschaftlichen Beziehungen gelebt hat. Und eine Frage ist natürlich, sind jetzt Gott und Mensch nicht so absolut ungleich, dass Freundschaftsbilder da nicht zu suchen hätten? Ich fand sehr schön die Theologin Dorothee Sölle, die hat mal ein Gedicht verfasst, Gott, du Freundin der Menschen, lass keine von uns je ohne Freundin sein. Also da wird Gott als Freundin angesprochen. Und ich denke, das können wir auch. Freundschaft lebt ja auch von der Differenz, von Vertrauen, von Zuneigung. Und das ist auch in der Beziehung zu Gott für viele von uns, ich bin ja auch Christin, doch eine ganz wichtige Dimension. Ich finde, wir dürfen von Gott als Freundin oder als Freund sprechen.
Frau Gründig, Dankeschön für Ihr Gespräch hier über Freundschaft. Sie wollen noch was sagen?
Ja, Teresa von Avila ist eine katholische Mystikerin, Kirchenlehrerin. Die hat gesagt, mit Gott zu, also beten ist wie sprechen mit einem Freund. Und wenn man im Grunde das Vertrauen hat, wenn man das irgendwie sich ein Herz fasst und das ausprobiert, das ist, ja, es tut einfach gut. Es gibt Kraft und es setzt irgendwie, als wenn man im Grunde den Draht zu einem inneren Raum gefunden hat, der vorher noch nicht da war. Therese sagt ja, Gott wohnt in uns und ich merke, wenn ich es schaffe, wirklich persönlich präsent zu sein und nicht irgendwas abzuhaken, also nicht irgendeinen Text oder ein Gebet oder sowas runter zu haken, das ist für mich kein Gebet. Also wenn ich es schaffe, mit persönlicher Anteilnahme und Präsenz in dieses Du, in dieses Gegenüber, mich an dieses Gegenüber zu wenden, dann setzt das bei mir Kraft frei und ich komme zu einer Ruhe und das ist einfach was Gutes. Und die Freundschaften, also diese Freundin, die Bahai ist, mit der habe ich vor kurzem eine Zoom-Andacht gehabt, verschiedene andere Bahai und die hat mich dazu eingeladen und ich war ganz froh und ich war erstaunt, dass in so einer Zoom-Andacht sogar, also auf einem virtuellen Weg, dass da plötzlich eine Dichte entstehen kann, die ich körperlich spüren konnte. Mhm. Das ist ganz im Übersinn des Lebens, über was noch? Sinn des Lebens fällt mir gerade ein, das war das letzte Thema.
Erfahrung von Marina Gründig, unserer Hörerin. Dankeschön, Frau Gründig, für Ihren Anruf. Wir haben eine E-Mail von Ursula Butzi aus Schildach, die eigentlich ein ähnliches Thema anspricht. Freundschaft ist, wenn man trotzdem geliebt wird, schreibt sie. Das Trotzdem findet sie schrecklich. Frage an Frau Käßmann, ob sie auf das Trotzdem im christlichen Gottesbild verzichten kann. Gott liebt dich trotzdem. Ist doch auch schrecklich, schreibt Frau Butzi. Frau Käßmann.
Na, vielleicht hilft da der Satz eher weiter. Also Gott liebt uns nicht, weil wir sind, wie wir sind, sondern obwohl wir sind, wie wir sind oder eben so, wie wir sind. Ich meine, das müssen wir sagen, dass Menschen fehlerhaft sind, dass Menschen scheitern, aber ich denke, wenn Gott nicht einen gewissen Humor hätte mit den Fehlern der Menschheit, die er geschaffen hat, wie wir das glauben, dann gäbe es gar keine liebevolle Beziehung. Und in einer liebevollen Beziehung ist es immer so, dass du die Fehler des anderen auch siehst und sehen darfst. Und in der Freundschaft, haben wir ja vorhin gesagt, ist das auch so. Und deshalb finde ich das trotzdem nicht so schlimm, weil ich ja weiß, dass ich ein fehlerhafter Mensch bin.
Freundschaft? Ja. Und sag ich mal, bitte?
Ach so, ich glaube, dass man da an diesem Beispiel, also I've got a friend in Jesus, also auch sehen kann, dass es eben eine große Sehnsucht gibt von uns Menschen heute, bedingungslos geliebt zu werden. Aber vielleicht muss man doch nochmal daran erinnern, dass Freundschaften eben andere Beziehungen sind als die Beziehungen, die wir mit Gott haben. Und dass man mit Gott befreundet sein kann, das tut mir leid, aber das kann ich mir auf keiner Weise vorstellen. Denn Freundschaften sind Beziehungen, in denen ich den anderen liebe, weil er für mich etwas Liebenswertes hat. Und diese Bedingung ist ja gerade etwas, was, also bitte korrigieren Sie mich, Frau Käsmann, aber was doch unserem Gottesbild widerspricht, der liebt mich eben bedingungslos. Und ich kann verstehen, dass man das gerne möchte und sich wünscht und so weiter, aber es ist doch eine völlig andere Beziehung zwischen Gott und einem Gläubigen als zwischen zwei Freunden.
Also das ist eine Frage, wie kann ich Gott ansprechen? Und ich habe ja gesagt, die Dimension des Vertrauens ist für mich ganz entscheidend. Die ist in der Freundschaft ganz entscheidend. Natürlich kann ich eine Freundschaft zwischen zwei Menschen und eine Freundschaft zu Gott nicht vergleichen in dem Sinne. Aber ich finde, die Dimension des Vertrauens und der Freundschaft kann ich in die Gottesbeziehung durchaus aufnehmen. Ich kann mich Gott absolut anvertrauen und ich weiß mich von Gott angenommen, trotz meiner Schwächen, hat man ja eben das Thema. Insofern finde ich, darf das auch eine freundschaftliche Dimension haben, auch wenn es ganz klar ist, dass das was völlig anderes ist als eine Freundschaft zwischen Menschen.
Margot Käsmann, Theologin, Björn Fedder, Philosoph hier im Gespräch. Und jetzt kommt Marianne Auner dazu am Telefon. Frau Auner, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Meine Frage ist jeder in der Lage, eine Freundschaft zu führen? Der Herr, der letzte Satz des Herrn, der dran war, war ein Du ist wichtig, nicht das Ich. Ja. Und wenn ich so meine Vergangenheit nehme, nun, ich bin sehr viel umgezogen, also Flucht aus der DDR und dann von der Alp nach Stuttgart. Und ich pflege eigentlich genieße Freundschaften erst, ich bin 75, kann ich sagen, erst in den letzten Jahren.
Warum?
Es waren früher Arbeitskollegen, und ich bin richtig traurig, wenn ich höre, wie viele tolle und langjährige Freundschaften es gibt. Also ich würde sagen, ich bin jetzt schon in der Lage, aber für mich ist es so, dass ich bestimmte Eigenschaften auch dazu haben muss.
Haben Sie,
also die Frage ist jeder in der Lage, eine Freundschaft zu führen oder lange durchzuhalten?
Frau Käsmann?
Ich denke, dass jeder Mensch dazu schon in der Lage ist, aber es gibt diese berühmte Rush-Hour des Lebens, in der Beruf, Familie, Kinder, vielleicht auch noch die Pflege der Eltern so dominant sind, dass ich wenig Luft und Zeit für Freundschaften habe. Haben wir ja vorhin auch schon gesagt, Freundschaften brauchen Zeit und Investition. Die eine Dame hat erzählt, sie sind auch mal als Freundin dann eine Woche weggefahren. Ich kann nur appellieren, nehmen Sie sich die Zeit früh genug, weil wie bei Ihnen, wenn im Alter dann noch Freundschaft entsteht, ist das schön, aber es ist natürlich gut, wenn du dann lange Vorlaufzeit hast, um die auch im Alter zu bewähren. Deshalb ist mein Appell eher, bemüht euch um Freundschaften auch in der Rush-Hour des Lebens, wenn es doch schwieriger ist. Und natürlich können Freundschaften auch mal enden. Ich finde das auch nicht schlimm. Manchmal verändern sich Themen oder Lebensumstände und dann plätschern sie aus. Das gibt es natürlich auch, aber im Prinzip würde ich sagen, jetzt theologisch, ja, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, steht in der Bibel. Du brauchst Beziehungen und jeder ist doch in der Lage, die Beziehung zum anderen zu suchen und dann auch in diese Beziehung zu investieren.
Björn Fedder, würden Sie dem zustimmen oder haben Sie einen anderen Aspekt noch?
Nee, ich finde das sehr richtig und ich glaube, dass man vielleicht schon bestimmte Eigenschaften oder Fähigkeiten benennen kann, die man eben braucht, um Freundschaften zu führen. Und dazu gehört eben vor allen Dingen den anderen durch die Art und Weise, wie er mit mir redet, wie er mit mir kommuniziert, als denjenigen ansehen zu können, als der er gerne sein möchte. Also die Menschen sagen nicht, du, ich sehe mich jetzt als ein Typ, der ist so und so, sondern die reden über etwas, über einzelne Erfahrungen und dabei rauszusehen, ja, wer ist dieser andere Mensch? Was ist ihm wichtig, was ist ihm weniger wichtig? Wie sieht die Ordnung seines Herzens aus? Und ihm dafür Anerkennung und Wertschätzung zu geben, ist etwas, das ich können muss, um Freundschaften führen zu können.
Frau Auner, ist Ihre Frage beantwortet?
Ja, zum Teil.
Also wie vielleicht gesagt, lässt sie sich ja auch gar nicht ganz beantworten.
Bestimmte Eigenschaften müssen schon oder sollten vorhanden sein, um eine Freundschaft zu pflegen. Also ich muss ja schon sehr auf den anderen eingehen können. Und da frage ich mich, kann das jeder? Ne?
Frau Auner, danke schön für Ihren Anruf hier. Am Telefon ist Monika Segura. Schönen guten Tag. Frau Segura, Sie war zum Thema Freundschaft. Was bewegt Sie?
Ja, genau. Und zwar, ich bin jetzt auch erst hinzugestoßen. Ich weiß nicht, ob das schon angesprochen wurde. Aber da wäre das Thema Freundschaft und Tod, weil mein Vater ist gestorben an Krebs vor kurzem, ja, oder so vor 3 Monaten. Und da haben also meine besten Freundinnen ganz komisch reagiert. Und ich hatte halt den Vergleich zu meinem Bruder, wo die Freunde komplett da waren und die sich auch getroffen haben, trotz Corona, da ihre Maßnahmen hatten und auch die Freundinnen meiner Mutter. Aber meine Freundinnen, also die eine war weder bei der Beerdigung noch bis zum heutigen Tag, fragt sie mich nicht, wie es mir geht und so weiter und so fort. Und die andere hat auch ganz komisch reagiert. Und da ist jetzt so der Aspekt der besten Freundinnen zu akzeptieren, dass sogar bei so schlimmen Sachen wie der Tod, also im engeren Bekannten, also meiner Familie, dass man da sogar sagt, ich verstehe dich überhaupt nicht und ich leide so dermaßen, dass du nicht bei mir bist. Und
haben Sie das schon versucht? Haben Sie die Freundinnen angesprochen?
Also mit der einen haben wir das besprochen, weil ich ja kurz davor war zu sagen, das war's, also das geht gar nicht, so wie, weil die hat auch dumme Sachen auch gesagt in meinem Auge. Das haben wir dann geklärt, aber jetzt auch nicht so tiefgründig. Es waren dann 2, 3 Sätze und es war dann auch okay. Und mit der anderen Freundin gar nicht, weil ich, wie gesagt, da auch gedacht habe, das macht auch eine gute Freundschaft aus, dass man nicht alles analysieren muss, sondern einfach so sagen, okay, das ist irgendeine Wunde, da gehe ich jetzt auch nicht ran. Und wir quatschen viel.
Aber auf einer anderen Ebene. Ja. Frau Käßmann, würden Sie sagen, an genau so einer Stelle, was zeigt sich da?
Ja, ich muss sagen, ich finde das jetzt schon bitter, was Sie erzählen, weil für mich Freundschaft sich doch gerade in solchen Situationen bewährt. Ich meine, wir können sagen, dass wir viele Menschen bei uns Schwierigkeiten haben, mit dem Tod umzugehen. Wir haben den Tod irgendwie abgelegt, irgendwie weit fern und kennen oft auch gar nicht mehr die Rituale. Also ich erlebe das ja selber, wenn ich beerdige, dass vielen Menschen das sehr, sehr fremd geworden ist. Und sie haben Hemmungen, überhaupt auf den Friedhof zu gehen. Es gibt eine Hemmung, über den Tod zu sprechen. Du weißt auch nicht mehr, wie du dein Beileid ausdrückst. Vielleicht liegt es bei ihren Freundinnen daran. Aber ich muss schon sagen, das wäre für mich eine Frage, ob es dann noch Freundinnen sind, wenn du in der Situation so existenziell betroffen bist, dass ein Elternteil stirbt. Das ist ja für uns alle doch ein ganz schwerer Bruch im Leben. Da wünsche ich mir schon, dass die Freundinnen dann auch wirklich da sind und versuchen, dir beizustehen und mit dir auch eine Sprache zu finden für das Erlittene oder für diesen besonderen Abschied. Weil wenn der Vater geht, dann musst du darüber auch weinen dürfen bei deinen Freundinnen.
Also wir haben auf jeden Fall gesagt, also mit der einen, also beide haben gesagt, du kannst dich immer melden, wir sind da für dich. Aber es wird einfach nicht darüber gesprochen. Es ist wie...
Sprechen Sie das Thema an oder warten Sie, dass Ihre Freundin Sie ansprechen?
Ja, gute Frage. Ich war ja auch so selbst mit mir selbst auch so beschäftigt, aber ich habe eigentlich nicht angesprochen. Ich habe immer gedacht, okay...
Das ist, glaube ich, das Typische, diese Zurückhaltung, was den Tod angeht, dass man da vielleicht den Anstoß braucht, ist wirklich das Thema.
Ja, ich denke, wenn Sie die Freundschaft erhalten wollen, dann würde ich sagen, setzen Sie sich zusammen und sprechen Sie über Ihre Gefühle und was es für Sie bedeutet. Und vielleicht tut es den Freundinnen dann auch gut, mal über den Tod und das Sterben zu sprechen und das nicht so zu tun, als gäbe es das nicht in unserem Leben.
Nee, also sogar, also ich kann sehr gut drüber sprechen mit meiner Familie, also deswegen haben wir sogar uns, also die Beerdigung war, ich würde sagen, sogar großartig. Wir haben Musik gespielt, die Leute haben auch gesagt, so, das war fast für uns wie eine Feier. Mhm. Aber das meine ich ja mit der Freundschaft, dass man mal sagt, wir müssen unbedingt nicht mal über eine Sache sprechen. Aber sagen, eine Stille oder so eine Sache ist auch, kann man auch akzeptieren in einer Freundschaft. Also das bleibt, also ich gehe eigentlich eher so in diese Richtung.
Ja. Also, Frau Sigurd, genau. Dankeschön für diese Ehrlichkeit, auch wenn es Schwierigkeiten über Freundschaften zu besprechen gilt. Dankeschön dafür.
Genau, okay.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und begrüße jetzt am Telefon Helga Freier. Frau Freier, guten Tag.
Hallo.
Ihre Geschichte zur Freundschaft.
Ja, meine Geschichte zur Freundschaft ist auch eine ganz besondere. Also ich bin Helga Freier aus einem kleinen Ort bei Ludwigsfelde, südlich von Berlin. Und habe eine Luftballonfreundschaft.
Was ist das denn, eine Luftballonfreundschaft?
Ja, was ist das? Mein Bruder hat vor circa 55 Jahren, da waren wir Kinder, hat er auf unserem Feld ein gelbes Etwas gefunden. Und das war ein Luftballon im März ungefähr. Und da war ein grauer Zettel dran und da stand ein Name drauf mit einer Anschrift. Und der Name heißt Karin Kiesewetter in Rothenburg an der Fulda. Und da habe ich hingeschrieben, habe aber geschrieben, sehr geehrte Frau Kiesewetter. Und zurückgeschrieben hat ein Mädchen, die heißt Traudi Kiesewetter, und hat erklärt, dass der Name ihrer Schwester ist. Und die Karin kann noch nicht schreiben und sie wird dafür schreiben und antworten.
Und welche der beiden ist jetzt ihre Freundin geworden?
Also eigentlich waren es alle beide. Traudi ist zwar schon verstorben, und Karin ist immer noch meine Freundin mit ihrer ganzen Familie. Und wir haben sie das erst. Also ganz besonderes Erlebnis war am 10. November 1989. Mhm. Da war ich auf Arbeit und bekomme ein Telefongespräch. Und da war Karin Kiesewetter dran.
Das heißt, die Ost-West-Freundschaft hat sich das erste Mal gesehen.
Gehört. Da habe ich sie ja noch nicht gesehen. Mhm. Denn wir durften uns ja nicht besuchen. Wobei, ich hatte 1980 die Traudi mit ihrem Mann versucht einzuladen. Da mussten wir ja das anmelden bei der Gemeinde oder bei der Polizei. Und habe sogar eine Erlaubnis bekommen, dass Traudi und ihr Mann uns besuchen konnten. 2 Tage. Und das war, als wenn wir uns schon ewig kannten, die große Schwester und wir.
Ja.
Und da habe ich dann aber nochmal eine Einladung ihr gegeben und da hat sie auch ihre beiden Kinder mitgebracht. War für uns alle ein großes Erlebnis. Also und ihre Mutti hatte Angst um ihre Kinder, kann man verstehen.
Eine Ost-West-Geschichte, die auf jeden Fall einen wunderbaren Anfang und, wie man hört, eben einen wunderbaren Fortgang genommen hat. Dankeschön, Frau Freier.
Ich möchte jetzt noch sagen, dass Karin und Rainer uns jetzt im August besuchen kommen. Und die Besuche waren immer ständig hin und her. Wir waren zur Konfirmation bei ihren Kindern, sie waren zur Konfirmation bei unserer Tochter. Und da ist keine Spannung zwischen. Zwischen diese Freundschaft passt kein Blatt.
Passt kein Blatt, trotz der vielen beteiligten Menschen. Frau Freier, danke schön für die Geschichte.
Und
ein schönes Wochenende.
Trotz der Grenze, war.
Ganz
also
genau.
Man muss das mal überlegen. Eigentlich hätte man aufhören müssen sogar. Ich hatte ein bisschen Bange gehabt, aber uns hat keiner was getan. Also die Freundschaft konnten wir pflegen über viele Jahre hinaus. Und sie hat auch gesagt, es war der einzige Luftballon, der geantwortet wurde.
Dann sollte es so sein. Frau Freier, wunderbare Geschichte. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich begrüße am Telefon Margret Frobel. Frau Frobel, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich denke, dass ich gemeint bin. Mein Name ist Drubel, aber das ist ja egal.
Sie sind gemeint, genau.
Gemeint, gut. Ich habe eine lebenslange Freundschaft. Ich war 14 Jahre alt, als ich meine Freundin gefunden habe aus Bremen. Es wäre eine längere Geschichte, das wird jetzt am Telefon zu lang sein. Jedenfalls bin ich mit 15 Jahren das erste Mal dann auch nach Bremen gefahren mit Erlaubnis meiner Eltern und habe sie besucht und sie durfte dann auch zu uns kommen. Wir haben dann unsere Männer kennengelernt und die Männer haben sich, obwohl sie sehr, sehr unterschiedlich waren, aber auch sehr gut verstanden. Mhm. Die Freundschaft ist über die Familien weitergegangen. Wir haben uns immer wieder besucht und auch sehr viel geschrieben, in der ersten Zeit vor allen Dingen. Und all diese Briefe hatten wir beide unabhängig voneinander schon aufgehoben noch. Und meine Freundin hat sie jetzt vor 2-3 Jahren mal sortiert und alle, also wirklich auch chronologisch. Ich bin noch nicht dazu gekommen, alles aufzuarbeiten.
Sie haben die Freunde, die Briefe jetzt nochmal gegenseitig ausgetauscht?
Wunderbar. Hatte sie ihr geschickt und sie hat ihre Briefe, die sie von mir bekommen hat, für sich kopiert. Und wir haben jetzt beide unseren Briefwechsel.
Also,
so in der Ecke liegen, sagt man, aber es ist mir trotzdem kostbar. Und diese Freundschaft war wirklich über lange Zeit, also wir haben beide auch 2 Kinder und wir sind in den jungen Jahren sehr viel nach Bremen gefahren. Die hatten ein Grundstück am Baggersee mit einem ständigen Wohnwagen und das war unsere Urlaubszeit. In jungen Jahren, anderen Urlaub konnten wir uns nicht leisten. Und die kamen immer dann auch zu uns ins Weserbergland. Ich wohne an der Oberweser.
Also nicht nur eine Freundschaft zwischen 2 Frauen, sondern zwischen 2 Familien, mit Urlaubsanschluss. Wunderbar, Frau Frobel. Und vor allem, dass Sie jetzt dieses quasi Freundschaftsalbum der Briefe auch noch, ja, dann immer noch mal nachlesen können, was über die Jahre passiert ist. Dankeschön für Ihren Anruf. Lydia Hettler, Frau Hettler, entschuldigen Sie bitte. Sie sind am Telefon. Ihr Gedanke zum Thema Freundschaft.
Ja, danke. Danke besonders auch für diese Sendung. Sehr interessant und wertvoll. Ich bin auch in der glücklichen Lage, alte Freundschaften zu haben. Aber ich habe jetzt die Frage, kann der Ehepartner auch dieser gute Freund sein? Manchmal ist es ja so, dass Frauen sowieso viele Freundschaften haben oder sagen wir mal 2 gute Freundinnen haben. Und der Mann es aber so empfindet, dass die Frau seine beste Freundin ist, auch nochmal anders als die Liebesbeziehung, auch als Freundin. Ist das typisch? Gibt es das überhaupt?
Frau Käsmann,
und dann habe
Sie
ich im Unterricht, ich war lange im Religionsunterricht tätig, gemerkt, dass Jugendliche heute und Kinder heute es schwerer haben, Freundschaften zu schließen. Ist es so? Haben Sie auch solche Beobachtungen? Denn viele Kontaktmöglichkeiten bestehen heute nicht mehr so wie früher. Jugendgruppen, Jungschar oder eben auch in der Nachbarschaft wohnen oft gar nicht so viele Kinder. Wie können, also, und Sie merken, dass der digitale Weg nicht der gleiche ist, als wenn man sich so persönlich anfreundet.
Wollen wir mit der zweiten Bemerkung oder mit der zweiten Beobachtung beginnen? Vielleicht Herr Fedder?
Mhm. Also ich habe nicht den Eindruck, dass es jungen Menschen heute schwieriger fällt, Freundschaften zu finden, als es früher der Fall war, dass Kinder draußen vor der Tür zusammen einfach so spielen können, wie das vielleicht auf den Dörfern noch bis in die 60er Jahre oder so war. Das ist vielleicht weniger so, aber es gibt schon eine ganze Reihe von Kontaktmöglichkeiten. Und ich glaube auch nicht, dass dieser digitale Weg, sich im Anzufreunden, unbedingt der schlechtere ist, weil der ja eben auch zu persönlichen Beziehungen und Kontakten führen kann. Und insofern habe ich nicht den Eindruck, dass es Kindern heute wesentlich schwerer fällt, Freundschaften zu schließen, als früher. Und also zu dem Ehemann als Freund, das ist ja so ein Klassiker, ja. Also Schillers Glocke, die Liebe, sie flieht, die Freundschaft muss bleiben. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob das Herz zum Herzen finde. Ja, aber es sind eben doch 2 verschiedene Beziehungen, Liebesbeziehungen und Freundschaften.
Frau Käsmann?
Ich wollte ganz gerne noch darauf eingehen, dass der Aspekt der Familie ja jetzt ein paar Mal gekommen ist und ich denke, dass gute Freundschaften auch Freundschaften sind, wie wir das vorhin hörten, auch über die grenzüberschreitende DDR-Bundesrepublik-Freundschaft, die Familie mit einbeziehen. Das kann ich von mir selber auch sagen, bei meiner besten Freundin. Dann bin ich die Patentante ihres jüngsten Kindes. Nein, sie die Patentante meines jüngsten Kindes. Wir waren zusammen, als ihr Mann starb. Bei der Beerdigung war meine Familie natürlich dabei. Wir waren aber gegenseitig auch bei den Konfirmationen. Also die Familie ist schon dann Teil, über die redest du ja einfach auch viel, der Freundschaft. Ich würde auch sagen, beim Ehemann, da sind natürlich Aspekte einer Freundschaft dabei. Zuneigung, Vertrauen, Augenhöhe. Aber eine Paarbeziehung ist eben doch noch was anderes als eine freundschaftliche Beziehung. Wir haben ja vorhin auch über Männer-Frauen-Freundschaften gesprochen. Wenn Männer und Frauen befreundet sind, dann muss zum Beispiel da klar sein, denke ich, dass Sexualität ausgeschlossen ist. Sonst ist es eine Paarbeziehung und keine Freundschaft. Ich halte auch nichts davon, wenn junge Leute heute sagen, Freundschaft plus heißt, du bist befreundet und ab und zu gehst du auch miteinander ins Bett. Also ich glaube, das muss dann schon getrennt sein.
Da haben wir uns noch eine Zuschrift von unserer Hörerin Swantje Glöckner aus Vietnam, die schreibt, was halten Sie von Zweierfreundschaften zwischen einem Mann und einer Frau? Ich weiß, dass das möglich ist, aber es kann da doch oft passieren, dass da eine sexuelle Spannung entsteht. Also dieser ganze Bereich wird immer wieder angesprochen.
Ja, aber ich denke, das muss eben geklärt sein. Harry und Sally, dieser Film ist ja berühmt dafür, über diese Frage. Ich denke, es kann Freundschaften geben zwischen Männern und Frauen. Das kann manchmal auch gut sein, weil du andere Fragen noch stellen kannst. Aber dann sollte diese Frage der Sexualität auch angesprochen sein. Und da muss klar sein, da ist dann keine sexuelle Anziehung. Sonst würde das für mich auch in so einer Freundschaft immer ein unklarer Störfaktor sein.
Herr Vedder, Sie haben sich im Hintergrund gemeldet.
Ja, also ich meine, bei Harry und Sally ist ja nicht das Problem die Sexualität, sondern die romantische Ader der Freunde. Also am Ende des Films schlafen die beiden ja miteinander und dann bricht der Kontakt aber doch ab und dann sagt Sally zu Harry, ich möchte nicht deinem Notnagel sein. Das liegt eben daran, dass beide Sexualität ganz stark verbinden mit einer romantischen Liebesbeziehung. Menschen, die das nicht tun, die sagen, Freunde sind Menschen, die einander was Gutes tun, die können auch zusammen ins Bett gehen, weil es ist dann für die nichts anderes, als sich am Rücken zu kratzen. Insofern kommt es darauf an.
Das würde ich bezweifeln, aber ist okay.
Ja, also es kommt eben darauf an, was man unter Liebe und was man wie man da erotische Beziehungen einordnet. Und insofern diese romantische Liebe für uns heute so extrem wichtig ist, weil wir in der romantischen Liebe eine ganz besondere innige Form von Anerkennung finden, kann man das schwer trennen. Aber dass es grundsätzlich unmöglich sein muss, glaube ich nicht.
Frau Hettler, Sie merken, Sie haben ein schwieriges Feld angestoßen. Ich danke Ihnen für diesen Anstoß und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Ich begrüße am Telefon Klaus Jota. Schönen guten Tag, Herr Jota.
Ja, schönen Tag. Also, Entschuldigung, ich muss einmal eine kurze Bemerkung zur Sendung anmerken hier, weil ehrlich gesagt, es frömmelt mir zu sehr.
Es frömmelt Ihnen zu sehr. Na dann streuen Sie was anderes hinein. Was denken Sie über Freundschaft?
Thema Freundschaft mit dem Thema Glaubenssache zu tun.
Ja, es wurde ja nur von einer Hörerin hereingebracht, also hat es ja offenbar für einige Leute etwas miteinander zu tun. Herr Jota, was hat denn Freundschaft für Sie?
Gut, ich denke bei Freundschaft immer an meinen besten Freund. Und wir haben uns kennengelernt, da waren wir 14. Und das war das Zusammenprallen von zwei absolut gegensätzlichen Typen. Und ab da, ich weiß nicht, wir fühlten uns wie magnetisch zueinander gezogen. Und es verging von da an kein Tag, an dem wir nicht mindestens 2-3 Stunden in wirklich für unsere Verhältnisse damals tiefe Gespräche miteinander involviert waren. Und wir konnten irgendwie nicht ohne mehr leben, ohne einander. Und wir sind also dann durch diese schwierigen Phasen gegangen, wie Pubertät und langsam hineinwachsen in die Erwachsenenwelt und so weiter. Und waren gegenseitig Stütze. Für mich war es besonders wichtig, weil ich aus einem sehr zerrütteten Elternhaus stammte. Und das war für mich gleichzeitig auch so ein Halt und Fixpunkt, der mir sonst nirgendwo anders gegeben gewesen wäre.
Das heißt, es gab in Ihrem Leben eben diesen einen allerbesten, wirklich stützenden Freund.
Nicht vorstellbar, dass es irgendwie eine bessere Freundschaft hätte geben können. Dann passierte es leider, dass er im Alter von 22 Jahren beim Verkehrsunfall ums Leben kam. Mhm. Und das war, um ganz ehrlich zu sein, hat mich härter getroffen als der Tod meiner Eltern. Das war schon ein sehr einschneidendes Erlebnis. Gleichzeitig, ja, wie soll ich sagen, hat sich seitdem natürlich auch ein Maßstab verfestigt bei mir, wie eine Freundschaft aussehen kann. Mhm. Und das hat allmählich rübergemorft dazu, wie eine Freundschaft aussehen muss, vielleicht auch. Zu Deutsch, ich habe seitdem eine ähnliche Freundschaft nicht mehr erlebt und ich werde sie auch nicht mehr erleben, denke ich. Herr Von Jutta, daher ist die Definition des Begriffs Freundschaft, die ist sehr hoch gehängt bei mir durch diese Freundschaft.
Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, Herr Jutta, das Hochhängen und die Erwartungen an Freundschaft. Vielleicht beenden wir mit diesem Gedanken unsere Sendung. Vielen Dank für diesen Gedanken, den Sie noch reingegeben haben. Auf Wiederhören. Frau Käßmann, Herr Fedder, die Erwartung an Freundschaft, sind die nicht manchmal auch so hoch, dass man sich fast nicht traut, Freundschaften zu schließen? Frau Käßmann?
Also ich denke, dass zu einer Freundschaft grundsätzlich Vertrauen gehört, eine gewisse Zuneigung, darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Wenn die Erwartungen so hoch sind, dass ich den Eindruck habe, das erdrückt mich fast oder wird zu viel von mir erwartet. In einer guten Freundschaft kannst du das auch ansprechen und kannst du sagen, weißt du, das kann ich nicht leisten, das schaffe ich nicht. Ich kann deinem Anspruch da nicht genügen. Und ich finde schon, in einer guten Freundschaft ist es möglich, auch darüber zu reden.
Herr Fedder?
Also ich glaube auch, dass es eine Tendenz gibt, die Erwartungen zu hoch zu schrauben an die Freundschaft. Weil es gibt viele Umfragen, die sagen Menschen, also meinem Freund, der mag mich so, weil ich bin. Und das finde ich schwer vorstellbar, denn es muss ja etwas an mir geben, das für ihn liebenswert ist, damit er mich mag. Und insofern muss ich mich fragen, wie kann ich denn jemand sein, der für meinen Freund tatsächlich liebenswert ist? Und dieses Überziehen der Erwartungen sieht man auch daran, etwa eben das Beispiel, das wir hatten, wo es darum ging, dass Freunde mit dem eigenen Leid nicht so gut umgehen können. Mhm. Es gibt eben vielleicht auch verschiedene Talente unter den Freunden. Ja, es gibt bei Nietzsche diesen schönen Begriff der Mitfreunden und der mitleidenden Freunde. Und die einen können sich eben gut aufschwingen zu uns in unserem Glück und die anderen neigen sich vielleicht besser herunter zu uns in unserem Schmerz. Man muss eben auch fragen, welche Ansprüche man an seine Freunde gerechtfertigterweise richten kann und welche nicht.
Philosoph und Literaturwissenschaftler Björn Fedder, Dankeschön. In dieser Sendung hier über Freundschaft. Für diesen Gedanken Margot Käßmann, Theologin und Autorin. Vielen Dank auch an Sie fürs Mittun hier. Ich wünsche Ihnen beiden noch ein schönes Wochenende.
Ja, Ihnen auch. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Viel über Freundschaft gelernt, auch jetzt gerade, dass Freundschaften vielleicht nicht zu überladen werden, der Anspruch an Freundschaften. Ich bin Katrin Heise und wünsche noch ein schönes Wochenende.